Ja, unser Nachtrag zum Tag der Arbeit beschäftigt sich natürlich mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, weil der hält da ja immer die großen Reden zum 1. Mai. Auf den Plakaten des DGB standen in diesem Jahr die Forderungen, ich sage sie mal gerade, gute Arbeit für Europa, gerechte Löhne, soziale Sicherheit. Das waren also die Forderungen des DGB dieses Jahr zum 1. Mai. Dazu ganz knapp eine Gegenfrage von unserer Seite. Das liest sich so: gute Arbeit für Europa statt für gutes Geld, gerechte Löhne statt hohe Löhne, soziale Sicherheit für wen denn? Für die prekären Existenzen, die wohl immer dazu gehören? Soweit also mal ganz knapp ein paar Gegenfragen. Die zitierten Forderungen versteht der DGB als Antwort auf die soziale Krise in Europa. Die deutsche Gewerkschaft will, so ihre Parolen auf dieser Mai-Kundgebung, gute Arbeit für Europa schaffen, in Einheitsfront mit Arbeitgebern und Staat. Als Antwort darauf, dass, wie sie sagt, Spekulanten die Weltwirtschaft beinahe in den Abgrund gestürzt haben. Dazu drei kritische Einwände von unserer Seite. Erster kritischer Einwand: die Gewerkschaft legt offenbar großen Wert darauf, zwischen Kapitalisten und Kapitalisten zu unterscheiden. Auf der einen Seite sieht sie Finanzkapitalisten, Spekulanten und so weiter, die mit ihrer Gier die Wirtschaft kaputt machen. Und auf der anderen Seite gute, schaffende und nicht raffende Arbeitgeber, die die Wirtschaft wieder aufbauen. Mit den Guten will die Gewerkschaft paktieren. Für deren Geschäfte will sie vom Staat kraftvolle Investitionen in qualitatives Wachstum und Beschäftigung einfordern. Und so soll die Krise überwunden werden. Eine Krise, die dem gewerkschaftlichen Weltbild zufolge nur die Spekulanten verschuldet haben sollen.
Ja, so einen grundlegenden Gegensatz, den die Gewerkschaft zwischen den Kapitalisten in den Banken und den Kapitalisten in der Realwirtschaft macht, so einen Gegensatz gibt es aber nicht, weder bei der Verursachung der Krise noch bei ihrer Bewältigung. Und schon gleich gibt es zwischen diesen beiden Kapitalfraktionen keinen Gegensatz, den Gewerkschafter für die Interessen der Arbeitnehmer ausnutzen könnten. Darf man daran erinnern, dass sich auch in der Realwirtschaft alles um die Bereicherung der Unternehmen dreht? Oder anders gefragt, womit machen Arbeitgeber denn ihr Geschäft, wenn nicht mit ihrem Geld? Die Arbeit erledigen schließlich doch andere, die Arbeiter bekanntlich. Bei der Macht des Geldes, die über die Arbeit kommandiert, kann man keinen großen Gegensatz entdecken zwischen den Banken, die diese Finanzmittel herleihen, und den Firmen, die es sich ausleihen. Dass die beiden Fraktionen des Kapitals gegeneinander konkurrieren, ist sicher richtig. Aber das sollte deren Sorge sein, nicht die Sorge der Arbeiter. Und gegenüber denen treten beide Kapitalistenfraktionen allemal als Einheitsfront auf. Im Aufschwung genauso wie in der Krise. Die Beschäftigten haben immer nur die eine Aufgabe, nämlich für die Bereicherung ihres Arbeitgebers sowie seiner Geldgeber bis hin zum hinterletzten Spekulanten rentable Arbeit abzuliefern. Oder, und das ist für die Lohnabhängigen die einzige Alternative, die ihnen vom Kapital geboten wird, nicht einmal das tun zu dürfen.
Jetzt zu einem zweiten Kritikpunkt. Verkehrt ist auch der Einfall des DGB, der Staat müsste und könnte Bündnispartner der Arbeitnehmer im Umgang mit den sozialen Folgen der Finanzkrise sein. Wie kommt der DGB bloß auf die Idee, der Staat wäre das hilflose Opfer von Machenschaften des spekulativen Geldgewerbes? Der Staat müsse quasi erst seine Banken retten und könne dann gar nicht anders, als den Druck seiner Schulden an die Bevölkerung weiterzugeben. Warum kommt keiner auf die naheliegende Idee, dass es gar nicht Versäumnisse und Fehlentwicklungen der Politik sind, die zur beklagten Ausbreitung der Armut geführt haben, sondern dass die Gesetze, mit denen Politiker regieren und deren Folgen die Leute zu tragen, dass die nämlich die Gesetze der Politiker auch genau so gemeint sind. Und ist es nicht so, dass die Regierenden die arbeitende Bevölkerung in Europa für gar nichts anderes als für die Sanierung des Finanzkapitals verplant haben? Die Entschlossenheit, mit der die Regierung Merkel ihren Fiskalpakt durchsetzt, zeigt doch alles andere, als dass sie von Bankern und Spekulanten erpresst und zu ihrer Sparpolitik genötigt würde und deshalb von eigentlich beabsichtigten sozialen Wohltaten abgehalten worden wäre. Die Verpflichtung der Euro-Länder auf Haushaltskonsolidierung, und das ist der Fiskalpakt, die Verpflichtung entspricht haargenau der Leitlinie, die von deutschen Regierungen schon lange maßgeblich vorangetrieben wird. Sie wollen der ganzen Welt ihre Kreditwürdigkeit beweisen, weil darin die Quelle liegt, aus der der Staat seine Finanzmittel schöpft. Deshalb ist es grundfalsch zu meinen, die deutsche Politik würde zu etwas gezwungen, was sie selber nicht im Programm hat.
Ja, und daher wird die DGB-Forderung nach kraftvollen Investitionen, wie Sie es nennen, für Europa von der Bundesregierung vorerst zurückgewiesen. Was aber wäre erreicht, wenn Sie die Idee zusammen mit Ihren EU-Partnern aufgreifen würden? Soll man allen Ernstes glauben, die europäischen Staaten würden im Verbund mit privaten Kreditgebern in andere Arbeitsplätze investieren als in solche, die in puncto Leistungsanforderungen und Billiglohn weltmeisterlich rentabel sind. In Arbeitsplätze also, die garantiert gegen die Interessen der Lohnabhängigen gerichtet sind. Die Gewerkschaft kann natürlich ihr Leben lang alle Gemeinheiten, mit denen der Staat sie konfrontiert, als Abweichung von den eigentlichen besseren Absichten und Zwecken der Regierung interpretieren. Das Material dafür geht garantiert nicht aus. Man könnte aber auch den hoffnungslosen Widerspruch merken, sich mit Anträgen auf bessere Behandlung an die Chefs des Staatshaushalts zu wenden und von denen die Schaffung von Arbeitsplätzen zu verlangen, die die nach ihren Kriterien sowieso schaffen. Nämlich überall dort, wo sie Gewinn für Unternehmen und Wirtschaftswachstum versprechen und die sie nach den gewerkschaftlichen Kriterien von guter Arbeit sowieso nie schaffen. Die Gewerkschaft fordert, der Staat solle sein Geld zugunsten der Arbeiter ausgeben. Wenn dieses Geld dazu gedacht wäre, für die Arbeiter gute Werke zu tun, hätte der Staat es ihnen allerdings gar nicht erst zwangsweise wegnehmen müssen. Wer ist es denn, der den Staat finanziert? Die Herrschaft lebt doch von den Steuern der Lohnabhängigen und vom Reichtum der Reichen, die die Arbeiter durch ihre Dienste erst reich gemacht haben. Wenn die beim staatlichen Verwalter des ihnen abgenommenen Geldes um Berücksichtigung bitten müssen, sollten sie doch merken, dass sie ein ganzes System finanzieren, für das alles andere da ist als zur Bedienung der Versorgungsanliegen der Lohn- und Gehaltsempfänger der Hartz-IVler und so weiter.
Gut, das war der zweite Kritikpunkt unserer Bemerkungen zu den diesjährigen Forderungen des DGB zum 1. Mai. Es gibt noch einen dritten Kritikpunkt. Weil in Deutschland noch relativ viele Leute in Arbeit, also beschäftigt sind und ihren Dienst fürs Kapital tun dürfen, in Deutschland nämlich, während die Massen, die gar nichts mehr verdienen können, mehrheitlich in anderen europäischen Ländern anfallen. Deshalb macht sich der DGB auch noch für die soziale Besserstellung der Nachbarvölker stark und das nennt er internationale Solidarität. Das ist schon eine ziemlich dicke Heuchelei vom DGB. Schließlich hat sich die deutsche Gewerkschaft noch bis gestern dafür gerühmt, mit jahrelangem Lohnverzicht in der Krise für die Rettung von Arbeitsplätzen und den Aufschwung der deutschen Wirtschaft gesorgt zu haben. der deutschen Wirtschaft wohlgemerkt, und das geht selbstverständlich gegen das Ausland. Jetzt, zum 1. Mai, klingt die internationale Solidarität des Deutschen Gewerkschaftsbundes so, ich zitiere den DGB von der Maikundgebung, Zitat, das vermeintliche Modell Deutschland führt zu Lohndumping und zu einer sinkenden Binnennachfrage. Wenn wir dieses Modell auf Europa übertragen, schadet das auch unserer exportorientierten Wirtschaft. Es kann Deutschland nicht gut gehen, wenn es Europa schlecht geht. Soweit also der Sommer, DGB-Vorsitzende in seiner Rede vom 1. Mai. Das ist wirklich gelungene internationale Solidarität. Das Lohndumping des deutschen Modells, das der DGB ja mitgetragen hat, das mag für die Betroffenen und für die deutsche Binnennachfrage unerfreulich gewesen sein. Für richtig abzulehnen hält es der DGB erst, wenn es auf ganz Europa übertragen wird, also wenn im Ausland die Nachfrage nach deutschen Produkten nachlässt. Solange die deutsche Wirtschaft die Nachfrage der Partner ausnutzen konnte, hatte die Billigkeit und Opferbereitschaft deutscher Arbeitnehmer ja ihren guten Sinn. Erst wenn das nicht mehr geht, dann, meint der DGB, dann läuft echt etwas schief.
Der DGB bemerkt also, dass die fremden Niederlagen in der europäischen Konkurrenz den deutschen Erfolg früher oder später untergraben. Und welchen Schluss soll man daraus ziehen? Etwa den, dass Staaten dermaßen gnadenlose Konkurrenzsubjekte sind, dass sie mit ihrer Rücksichtslosigkeit gegen andere Nationen am Ende sogar die Bedingungen ihres eigenen Erfolgs aushöhlen? Und dass das ein Widerspruch ist, der zu diesem absurden System kapitalistischer Standortkonkurrenz genauso dazugehört wie die verheerenden Wirkungen, die es für die Lohnabhängigen nicht nur in den Verlierernationen bereithält? Von wegen. Kritik ist wieder einmal fehl am Platz. Der DGB hat konstruktive Vorschläge zu bieten, wie die Standortkonkurrenz und der deutsche Erfolg in der Konkurrenz verewigt werden können. Irgendwie müssen unsere Nachbarn Geld verdienen können, damit sie es weiterhin oder wieder für deutsche Waren ausgeben. Der DGB fordert, die Binnennachfrage in Europa zu stärken. Nicht, damit es den Arbeitern hier und in den anderen europäischen Ländern gut geht, sondern damit es Deutschland gut geht. Das ist seine Vorstellung vom solidarischen Miteinander der europäischen Völker. Ein Fazit. Bei aller Schönfärberei der kapitalistischen Konkurrenz durch deutsche Gewerkschaftsvorstände, die zum 1. Mai als Fest der Solidarität laden, dazu ist Folgendes zu bemerken. Erfolge wie Niederlagen konkurrierender Nationen gehen immer auf Kosten der Lohnabhängigen. Auch das gehört zum System wie das Amen in der Kirche. Darauf sollten die, nämlich die Lohnabhängigen, sich besser nicht einlassen.